Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute gibt es wieder einen Spoiler-Talk zu der 7. Folge House of the Dragon. Leute werden beerdigt, Drachen werden geflogen, generell ist sehr viel passiert. Und das alles werde ich jetzt im Detail mit Tobin besprechen. Viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. House of the Dragon, Episode 7. Wir haben also 70% der ersten Staffel leider schon hinter uns. Und wir starten mit der Folge Driftmark. Erstmal, hallo Niklas.
Hallo Tobi, schön, dass du da bist.
So halbwegs da, genau. Ja, erstmal eine schöne Frage vorab. Bist du Team Grün oder Team Schwarz?
Also ich bin eher Team Schwarz. Obwohl das Team Schwarz ja noch nicht so genannt wurde, glaube ich, in der Serie, ne? Oder? Aber ich bin Team Schwarz eher.
Ja, nicht so konkret, aber man weiß ja ganz grob, wer bei Grün dabei ist. Und es zeigt sich ja gerade in dieser Folge sehr schön ab, wer im Team Schwarz so sein könnte alles.
Das stimmt, am Ende der Folge stehen die so schön sich gegenüber, Team Grün gegen Team Schwarz, Allison gegen Rhaenyra. Aber ich finde, um jetzt mal direkt so eine ganz allgemeine Sache anzusprechen. Findest du auch, dass, weil du hast das Buch ja auch gehört, dass es im Buch ein bisschen ausgeglichener ist, auf welcher Seite man sein kann bei dem Konflikt und dass man bei der Serie jetzt ein bisschen das Gefühl hat, dass Rhaenyra schon ein bisschen besser wegkommt als Alicent?
Jetzt noch ein bisschen schwer zu sagen, weil noch wird das so auf die Figuren runtergebrochen. Im Buch ist es ja dann doch so, sag ich mal, sehr von den Drachen abhängig und das kommt, finde ich, in der Folge ja schon so rüber, als hätte Team Grün da auch einen ganz guten Trade-off gemacht.
Also, ja, auf jeden Fall.
Aber insgesamt, ja, ich finde, es kommt in der Serie jetzt so ein bisschen mehr rüber, als ich bin nämlich auch eher Team Schwarz, irgendwie ist es sympathischer, obwohl da jetzt Daemon ist, den man ja eigentlich immer als Arschloch da bezeichnet hat. Aber Team Grün ist einfach schon seit der letzten Folge unsympathischer. Also durch den Schauspielerinnenwechsel da bei ihr und diesen 10-Jahres-Sprung und ich sag mal diesen, also nicht nur durch die Schauspielerin, sondern vor allem dadurch, wie jetzt der Charakter Alicent auftritt, der ist ja nicht mehr sympathisch.
Der war ja am Anfang. Ja, ist wesentlich aggressiver, ne, als vorher und wesentlich feindseliger auch.
Ja. Genau, und am Anfang konnte man ja noch nachvollziehen, so ein paar Sachen, ne? Ich meine, sie ist da reingeworfen worden, war da nicht so ganz hinterher, aber mittlerweile lebt und liebt sie das ja, habe ich das Gefühl. Und ja, demnach ist es leichter, sich mit den mit Team Schwarz, sag ich mal, dann ja zu arrangieren.
Ja, ja. Ich finde schön, wie in der Folge am Anfang die Awkwardness schon so gewaltig hoch ist. Weil ich finde, in den ersten 10 Minuten oder in der ersten Viertelstunde gibt es so viele Blicke und awkward Halbgespräche und die Leute, wie bei so einer echten Familienfeier, weißt du? Du willst mit niemandem so richtig reden so und guckst dann dahin und da denkst du, ah, okay, vielleicht kann ich, da hinten ist jemand, den ich eigentlich ganz gerne habe, da gehe ich halt dahin. Und das haben sie, finde ich, am Anfang super getroffen, auch wenn das so ein bisschen seltsam sich angefühlt hat. Aber
Ich finde es schön, dass du sagst, wir sind bei einer Beerdigung, du sagst, ganz viele fühlen sich unwohl und du redest von einer Familienfeier bei dir. Ich verstehe den Hauch des Gedankens, aber ich glaube, es gibt eine verdammte Menge an Familienfeiern, wo sich alle tierisch freuen.
Ja, okay, das kam ein bisschen negativ rüber. Ja, das stimmt. Also, ganz so schlimm ist es natürlich nicht. Aber ja, die Beerdigung von Lena.
Genau, Coole Startszene wieder. Also fand ich auch schön, diese Mehrverbundenheit, die das aufgezeigt wird. Und du hast vollkommen recht, also es kommt diese Barriere da mehr und mehr so ins Spiel. Die ist nicht so, ja, wir hassen uns, sondern alles ist irgendwie ein bisschen unangenehm. Keiner fühlt sich wirklich zufrieden, irgendwer besäuft sich. Also dafür, dass es so eine Feier mit vielen Leuten ist, wirkt jeder sehr einsam, habe ich da das Gefühl. Also jeder sehr für sich. Und da gibt's ja ganz viele Szenen, wo das irgendwie ganz schön vorkommt. Ich finde auch nett, wo Aegon und der älteste Sohn von Rhaenyra,
Jace.
Genau. Die kommen ja einmal auch so schön aufeinander. Ich finde das eine sehr prägende Szene. Und da sieht man ja irgendwie der... nee, ist gar nicht Aegon. Es ist Aemon.
Ja, der Zweite, ja.
Ja, genau. Boah, eigentlich müssen wir jetzt hier nochmal irgendwie mal diesen Stammbaum einblenden, dann diese Schauspielerwechsel, das macht's echt knifflig.
Ich werd mein Bestes geben, das irgendwie darzustellen, aber ja.
Genau, aber die beiden treffen ja aufeinander und es kommt nicht zu einem Gespräch. Man merkt kurz, dass Eamon es anfangen möchte eigentlich so, aber eigentlich sind die Barrieren schon viel zu groß und eigentlich, es ist nicht ausgesprochen, aber eigentlich ist Hopfen und Malz ja schon längst verloren, also bei allen Beteiligten.
Ich finde, das merkt man in vielen Treffen da. Also auch Rhaenyra, als sie am Anfang da auf diese Beerdigungsfeierei geht, geht sie ja quasi rein und guckt sich erstmal um, mit wem sie überhaupt da connecten kann. Und merkt halt, dass es da viele schon sehr verhärtete Fronten gibt. Allerdings fand ich, da gab es auch eine schöne kleine Szene, die später dann auch irgendwie ein bisschen wichtiger wird. Denn das Einzige, wo es dann ein bisschen positiver ausfällt, ist, ich glaube, wo Lucerys zu Baelor und Rhaenyra geht, also zu den Kindern von Daemon und Laena. Weil die haben dann da immerhin so sich, halten da so ein bisschen Händchen und so weiter, also sind immer so ein bisschen empathisch unterwegs. So.
Das ist richtig, genau. Da weiß ich tatsächlich noch gar nicht so genau, wo das herkommt, dass die so gut verbandelt sind. Ich meine, die kennen sich doch auch nicht so ewig, ne? Die waren ja bis jetzt auch immer auf getrennten Orten. Ich glaube, dass die einzige gute Verbindung da ist eigentlich, das sind ja beides die Kinder sozusagen von Laenor und Laena, nur aus mit anderen ja, Elternteilen.
Ne? Sind Cousins halt, ne? Ja. Aber stimmt, man weiß halt nicht, wie sehr die sich vorher schon irgendwie begegnet sind. Aber ja, ich meine, wird ja später auch noch relevant in der Folge tatsächlich, aber zumindest hat man da so ein bisschen das Gefühl. Und ich fand auch cool, wie die eingebunden haben quasi, dass zumindest Jace, also der Älteste, realisiert halt, dass mit Harwin Strong auch sein echter Vater gestorben ist und er aber nicht so richtig trauern kann. Also nicht so wie die Kinder von Daemon, dass sie wirklich trauern können um ihre Mutter, sondern er kann noch nicht mal richtig trauern, er darf das nicht zeigen. Weil das halt direkt zum Politikum wäre, wenn rauskommen würde, wer sein echter Vater ist.
Das sagt Daemon ja später auch zu Rhaenyra, ne? Also ich konnte jetzt immerhin um meine Frau trauern. So richtig merkt man es ihm auch nicht an, aber schon so ein bisschen zumindest. Und sie ist ja, sag ich mal, ja, muss einfach die starke Frau bleiben. Ist auf jeden Fall schwierig. Ich fand aber dann auch nochmal, oder erstmal, wo wir bei Daemon sind, eine ganz schöne Szene, wo auch das Beerdigungs, diese Rede da gesprochen wird, dann kommt der Satz, dass das Blut nicht verdünnt werden soll. Und er kriegt so einen kleinen Lachen. Ja. Das war so ein richtiger Klassiker wieder. Hat mir sehr gefallen. Ja. Und dann sind wir kurz später, oder hast du noch was zu der Hochzeit allgemein? Hochzeit, oh Gott.
Guck, wir sind zu der Beerdigung. Ich finde es halt interessant, tatsächlich Daemons Gedankenwelt. Ich meine, es ist ja wirklich strange. Man weiß nie, was der denkt. Ne? Und ich hatte schon das Gefühl in der letzten Folge, dass er Laena schon nahe steht. Aber man hat jetzt dennoch, kommt es für mich so rüber, also auch durch diesen kleinen Schmunzler da während der Rede und auch wegen seinem allgemeinen Gehabe, dass ihr Tod ihn jetzt dennoch nicht wirklich berührt. Also habe ich zumindest nicht so empfunden. Also
ja. Ich glaube, er ist allgemein, er ist halt doch recht gefühlskalt, was sowas angeht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Hat man auf jeden Fall, also auch wie er relativ schnell zu neuen Ufern aufbricht, sage ich mal so, kommen wir ja gleich zu. Aber er ist auf jeden Fall kein Kind der Traurigkeit, was sowas angeht. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass er einfach sich nicht so gerne an Menschen bindet, so, ne? Also der ist ja schon eher so für sich alleine unterwegs.
Ja,
ist auch ein bisschen die Frage, wie der zu...
Sorry?
Nee, sag du ruhig.
Er sagt ja irgendwann auch zu Viserys, was ein ganz spannender Punkt nochmal ist. Weiß nicht genau, was der Wortlaut war, aber Viserys fragt halt, ja, ich kann dich zum Hof bringen, kann dir da eine gute Stellung geben, ne? Was auch immer du verlangst. Und er sagt, ich verlange eigentlich nichts. Oder, also ich verlange es, glaube ich, nicht das Wort, was er nutzt da, aber irgendwie hat man so das Gefühl... Er weiß überhaupt nicht, was er will, was er braucht, was er möchte. Irgendwie wahrscheinlich schon den Thron und Herrscher sein, aber insgesamt weiß man nicht so ganz, oder er weiß nicht so ganz genau, was er mit sich anfangen soll. Deshalb war er auch da in Pentos, waren die ja, ne? Und der hängt zwar da rum, aber er wirkte da auch wie ein komplett anderer Mensch, ne? Also der nach nichts strebt und so, der einfach ein bisschen rumliest. ist irgendwie nicht so ganz der Damon, den man am Anfang der Serie kennengelernt hat.
Ja, tatsächlich wirkt er wirklich verändert, ne? Also als dieser 10-Jahres-Gap, auch wenn es ihn äußerlich nicht berührt hat, er sieht immer noch so aus wie vorher, aber innerlich scheint er schon verändert zu sein. Er wirkt ausgesprochen milde tatsächlich. Also, naja, okay. Also es relativiert sich alles im Laufe der Folge noch ein bisschen, aber er ist nicht unbedingt mehr der Fokuspunkt des Chaos, so, sondern er ist eher so der Beobachter in dem Moment.
Ja, ich glaube, weil es einfach auch genug anderes Chaos gibt, was ihn fast schon noch übertrifft.
Auf jeden Fall. Gut, gehen wir erstmal, sollen wir erstmal weiterschreiten?
Gerne. Es war noch ein schönes Gespräch zwischen Corlys und Rayna, wo die dann auch bei sich da im Thronsaal alleine vor dem Feuer sitzen.
Rhaenys.
Rhaenys, selbstverständlich.
Sorry.
Jedes Mal einen Schott trinken, wenn man einen Fehler macht hier. Und das fand ich auch nochmal schön, weil da wird jetzt erst auch nochmal klar, wie eindeutig es ist, dass eigentlich jeder davon weiß, dass die Söhne von Rhaenyra nicht von Laenor sind. Das wird ja da mehr und mehr immer mehr angedeutet, dass es allen klar ist. Ganz am Ende sagt Aegon das ja auch nochmal, um kurz vorweg zu springen. Und eigentlich ist es jedem klar, bis auf Viserys. Oder ihm vielleicht auch, aber er akzeptiert es nicht ganz so. Und das fand ich cool in dem Gespräch mit Corlys und Rhaenys, richtig? Wo die auch darüber reden, ja, was wollen wir auch eigentlich? Auch jetzt mal ein bisschen ähnlich wie Damon, diese Frage, was will er? Was wollen die beiden? Und Corlys möchte ja doch eher ja, herrschen, während Rhaenys, ja, sag ich mal, abgeschlossen hat mit dem Ganzen und eigentlich eher einfach nur Kinder haben möchte, die leben und sicher sind und niemand auf dem Thron haben möchte.
Ja, das fand ich auch sehr stark. Was hältst du von seinem Argument, dass Namen die Geschichte überdauern und nicht die Blutlinie?
Ist, glaube ich, ein ziemlich spannender Satz, aber ich habe den tatsächlich noch nicht so ganz durchdacht. Aber du scheinbar.
Ich finde nämlich, da steckt viel Wahres drin, weil wenn du dir die echte Geschichte anschaust, du weißt nur, wie der Name weitergegeben wurde. Man hat keine Ahnung mehr, ob das jetzt wirklich also der wirklich der Sohn von dem war oder so weiter. Weil du hast keine Möglichkeit, das heutzutage nachzuprüfen. Allerdings der Name ist halt in irgendwelchen Chroniken dann fortgesetzt. Also ich finde, er hat da einen guten Punkt. Ich finde es aber gleichzeitig auch interessant, dass er bereit ist, quasi nur für seinen Namen darauf zu verzichten, dass auch seine Gene weitergegeben werden tatsächlich. Also das ist schon ein klares, ich würde sagen, eine klare Tendenz eher zur Macht anstatt zur Familie. So.
Ist immer schwer zu definieren, wie sieht man so sein Vermächtnis, ne? Im Nachhinein ist es ja irgendwie der Name, der oft in Erinnerung bleibt. Wir erinnern uns gut an Troja, zumindest wir beide an den Film. Da ging es immer nur um den Namen, dass der überdauert. Und klar, im Nachhinein, ja, wenn du tot bist, irgendwann ist es halt egal. Und wenn dann natürlich der Name Velaryon da noch vorkommt, dann freut der gute Corlys sich sicherlich, ja.
Passt auch gut zu der Szene, wo der mit Viserys darüber geredet hat, ob denn der nächste König dann Velaryon heißen wird oder Targaryen. Also Namen sind Corlys sehr, sehr wichtig. Das ist auf jeden Fall schon mal, müssen wir schon mal so festhalten.
Das stimmt. Ja, und dann hüpfen wir einmal zum Strand, sage ich mal. Und ja, wie findest du die ganze Szenerie? Damon, Rhaenyra, das, was sich seit Ewigkeiten angebahnt hat. Ist es awkward? Ist es nachvollziehbar? Wie findest du die ganze Szene?
Also ich finde es im Rahmen der Geschichte natürlich schlüssig, ne? Ich fand dabei interessant, dass jetzt der finale Push quasi von Rhaenyra kam und nicht von Daemon. Das war schon durchaus spannend. Und Rhaenyra pusht ja auch durchaus stark. Also sie pusht sowohl überhaupt mit ihm ein Verhältnis anzufangen, aber dann auch später in Richtung der Heirat. Also das ist aus der Sicht finde ich interessant, weil Damon quasi sie, als sie jung war, quasi sie manipuliert hat bis zum Gehtnichtmehr. Und das hat offensichtlich Wurzeln in ihr gefangen. Also sie ist das nie ganz losgeworden, so. Und ja, also ich finde es spannend, wenn man im Internet unterwegs ist. Es gibt sehr viele Leute, die diese Beziehung sehr feiern. So. Und das finde ich doch schon spannend. So, da haben die Showrunner echt was geschafft, weil das sind beides sehr graue Charaktere, die jetzt in einer inzestuösen Beziehung sind und die Leute lieben es. Das musst du erstmal schaffen als Drehbuchautor. So.
Ja, aber das ist halt auch der Punkt, dass man, man weiß ja jetzt, ne, das ist Onkel und Cousine, nicht Cousine, Onkel und Nichte, aber irgendwie kann man das in diesem ganzen Serienzusammenhang dann doch wieder, ich glaube, ich finde, ausblenden. Oder man muss es ja irgendwie ausblenden. Das war ja auch schon, sage ich mal, bei der alten Game of Thrones Serie öfter mal irgendeine doch verruchte Szene drin und irgendwie konnte man das, finde ich, so ein bisschen wegstecken, weil es halt immer noch eine Serie ist und man da ein bisschen die Distanz Gott sei Dank wahren kann. Aber es ist schwer, das abzufeiern, klar. Irgendwie hat sich's immer darauf hingearbeitet und irgendwie ja, wollte man vielleicht das auch mitbekommen, dass es dahin führt, aber abfeiern kann ich es nicht, muss ich zugeben.
Ja. Zu weird. Ja, zu weird. Ja, man kann es, also abfeiern ist ja auch, warum sollte man es auch abfeiern? Es ist super interessant und es ist cool für die Serie, dass das passiert. Also, ja. Und ich finde auch interessant, dass Rhaenyra hier auch nicht nur romantisches oder sexuelles Kalkül hat, sondern sie auch politische Interessen verfolgt. Man merkt das schon bei der Beerdigung, wo sie zuerst nicht weiß, ob sie zu Daemon gehen kann oder nicht. So, der wirkt, steht da auch so abseits. Und dann später macht sie den Push, sagt dann aber auch im Endeffekt, zum einen ist mein Anspruch an den Thron gefestigter, wenn du an meiner Seite stehst. Aber zum anderen ist Daemon halt als Drachenreiter auch eine Waffe und eine durchaus eine Gewalt, mit der man rechnen muss. So, also das ist schon, da sind schon verschiedene Layer, die hier schön zusammenkommen.
Mhm. Von war das ja auch vorher immer mal Gespräch zwischen den beiden, also ganz am Anfang der Serie, wo es darum ging, Verpflichtung und Spaß, sage ich mal. Und das Gespräch haben die auch nochmal so indirekt so ein bisschen fortgeführt am Strand, wo die sich da auch gegenseitig so ein bisschen ausfragen. Und wo ich ganz spannend finde, wo man zum ersten Mal auch mitbekommt, dass Rhaenyra mit Laenor es tatsächlich versucht hatte. Ich hatte mich nämlich auch während der Serie vorher mal so gefragt, ja, oder in der Folge davor, ja, ganz ehrlich, hätte man es nicht mal irgendwie versuchen können, aber haben sie ja scheinbar, hat nicht geklappt. Fand ich auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Punkt, der, sag ich mal, so ein Fragezeichen so ein bisschen dann gelöst hat, wo ich kurz so dachte, finde ich fast ein bisschen seltsam, wenn das jetzt ja so weitergeführt wird. Und ich habe noch einen Punkt noch ganz kurz mit, du meinst ja gerade, dass Daemon nicht auf sie aktiv zugeht, sondern es eher von ihr kommt. Ich glaube aber ich glaube tatsächlich, Daemon wartet einfach ab. Also er lässt sie auf sich zukommen. Also ich denke mal, er hat genau das schon lange ja geplant. Er wollte sie ja schon früher heiraten und er wartet jetzt einfach nur ab und weiß, dass sie an so einem Punkt ist und lässt sie einfach auf sich zukommen, damit er nicht den Schritt machen muss. Aber ich glaube, ihm ist schon ganz klar, dass es da und da so, dass es sowieso dahin geführt hätte.
Ja, ich glaube auch, dass er das als Option auf jeden Fall im Kopf hatte. Also, dass er da gar nicht mitgerechnet hat, das glaube ich auch nicht. Aber vielleicht auch nicht so schnell, ne? Denn das ist ja schon, sag ich mal, was die treiben, ist ja schon durchaus, kommt Schritt nach Schritt und zwar sehr schnell. Weil Lena stirbt, die beiden fangen Verhältnis an und dann Laenor muss dann irgendwie aus dem Weg geschafft werden und die beiden heiraten. Und das alles passiert gefühlt für uns in einer Stunde, für die gefühlt in 3 Tagen oder sowas. Da muss mehr Zeit vergangen sein tatsächlich, also nicht so viel Zeit, aber ein bisschen mehr schon. Aber es ist schon sehr kompakt alles.
Es ist auf jeden Fall schnell abgeschüttelt, sage ich mal. Also Vergangenheit abgelegt, da ist jemand tot, ich suche mal wen Neues. Fand ich auch sehr fix, aber es lag ja auch daran, dass die beide nie komplett so gewandelt hatten. Also die beiden Rhaenyra und Daemon. Und da gibt's ja, sage ich mal, noch eine Figur, die relativ schnell sich einen neuen Besitzer sucht, sage ich mal. Um schon mal zur nächsten Szene zu springen, und zwar Aemon und Varga. Das fand ich, ich sag mal so, Varga hat ja ebenso wenig gewartet, sag ich mal, wie Rhaenyra und Daemon. Wie fandst du die ganze Szene, wie sich da Aemon, sag ich mal, ranpirscht?
Ich fand die mega geil, muss ich sagen. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich fand die von der Produktion her ein bisschen dunkel wieder. Also wahrscheinlich haben sie dadurch irgendwie Geld im CGI gespart oder sowas. Aber Ich fand die wieder viel zu unterbelichtet teilweise. Also man musste sich schon konzentrieren, so, um da was zu erkennen. Aber ich fand den Drachenritt von, also den ersten Drachenritt von Aemond auf Vega, fand ich schon, der hat mir richtig Bock gemacht. Ich hatte da hat mein Fantasy-Herz richtig hochgeschlagen. Weil ich dachte so stelle ich mir einen Ritt auf einem scheiß Drachen vor, wenn du keine Ahnung hast, ja. Stirbst dreimal fast, kannst kaum an der Seite runtergucken von dem Vieh, ja. Und dieser gewaltige Drache macht da einfach sein Ding. Also die Szene hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die fand ich sehr cool.
Da war auch Vaga, sag ich mal, wieder geil inszeniert. Also da wieder ein Plus ans ganze CGI-Team, wo man ja hin und wieder doch irgendwie leider so ein paar Abzüge machen muss. Aber bei Vaga, also auch in der Szene, wie er Lena verbrannt hat, sah einfach hammergeil aus, wie man so einem Drachen so ein bisschen Gefühl einhauchen kann. Und hier finde ich es auch richtig cool gemacht. Und den Punkt muss ich dir vollkommen recht geben. Man hat mal so ein bisschen das Gefühl, so Drachenreiten, das ist auch ein bisschen gewaltig, ne? Also ich finde immer, wenn man sonst so die auf den Drachen sieht, den weht dann so ein bisschen der Wind durch die Haare und so denkst du ja, okay, aber die haben ja einen Speed da drauf. Und wenn ich mir überlege, wie ist das, wenn du mal beim Auto den Kopf aus dem Fenster streckst, wie so ein Hund, das ist nicht angenehm, ne? Und das spürt man hier jetzt zum ersten Mal. Finde ich auch sehr geil.
Ja, also fand ich super. Ich meine, die Tatsache, ne, dass so ein kleines Kind so einen riesigen Drachen kontrolliert, ist natürlich eigentlich sicherheitspolitisch eine absolute Katastrophe, ne? Wenn man so mal drüber nachdenkt. Und ich finde auch komisch, dass da keiner im Endeffekt so richtig drauf eingeht, dass Aemond da gerade Vega, also Otto sagt das in dem Nebensatz, dass das gut ist für die, aber das müsste eigentlich ein riesen Politikum sein, weil so ein Kind hat auf einmal den mächtigsten und größten Drachen im ganzen Land unter seiner Kontrolle, was ja schon gefährlich ist, einfach so vom Prinzip her. Ich habe mich da ein bisschen gefragt, wie die lenken. Also wie die Drachen lenken und wie die Drachen auf irgendeine Art und Weise hören können, was die Reiter sagen. Weil die rufen dann ja immer irgendwas und sowas, aber das würde ja kein Schwein hören in der Luft da oben. Also,
naja. Interessanter Punkt, habe ich jetzt noch nicht so nachgedacht. Ich denke mal, viel geht da wahrscheinlich dann doch eher über irgendein Gefühl oder Gespür, anstatt
dass es überhaupt Züge oder sowas eigentlich, ne?
Ja. Ja. Aber ich weiß auch nicht, also wenn ich mir jetzt diesen Drachen angucke, das ist ja wirklich ein Kavemsmann, ne? Ich find's schon geil, was der hat einen Sattel mit, der hat dann da Seile drum hängen und alles. Der ist ja einfach gigantisch und da fragt man sich natürlich auch, wenn da so ein kleiner Aemon so ein bisschen am Zügel zieht.
Ja,
eben. Das ist, ja. Aber ich fand's cool.
Ja, ich fand's auch mega. Ich fand's so, nur ganz kurz, weil die Szene schon vorher war. Ich fand auch super cool, als man das erste Mal Driftmark sieht und da sind 5 Drachen, die sich da rumtollen. Ja. Das hat mir auch richtig Bock gemacht. Da habe ich so, ach, guck mal, da ist ein Drache. Mega. Richtig gut.
Und es waren, glaube ich, auch alles welche, wo man jetzt die Reiter von kannte oder so. Also, ich sag mal, bekannte Drachen, wenn man so ein bisschen aufgepasst hat, ne? Das fand ich auch ganz cool.
Ich habe nicht alle erkannt tatsächlich, weil die halt auch dafür zu klein waren und ich konnte jetzt nicht sagen, okay, ist das Syrax oder ist das irgendwie ein anderer noch, weil zum Beispiel Sunfire hat man noch gar nicht gesehen, heißt auf Deutsch wahrscheinlich Sonnenfeuer oder so, ich weiß nicht genau. Das ist der Drache von Aegon, also dem Erstgeborenen von Alicent und Viserys. Mhm. Der soll, also in den Büchern ist er ja so golden und wunderschön und wird immer so als das majestätischste Tier unter den Drachen beschrieben. Und den hat man zum Beispiel noch nie gesehen so richtig. Und da habe ich gedacht, ah, vielleicht sieht man den irgendwo, aber konnte ich nicht so ausmachen.
Ja. Ja, das kommt ja sicherlich noch. Aber ich meine, Aegon und der Drache, das hat man ja eh komplett noch nicht gesehen. Also auch wie er mit einem Drachen irgendwie rumhängt und so. Es ging ja immer nur eigentlich um die ganzen Leute im Fokus, die noch keinen Drachen haben.
Ja.
Ja. Und da zählt ja auch die eine Tochter von Lena zu, die dann nämlich sich auch bei Aemon ein bisschen beschwert. Ja, das war ja eigentlich meiner oder der gehörte meiner Mom. Und jetzt wollte ich es einfach versuchen und Aemond sagt halt, ja, hast aber nicht.
Finde ich auch interessant. Also, weil es ist ja auch in der sonstigen Geschichte von den Targaryens nicht so, dass die Drachen irgendwie vererbt werden oder sowas, wenn die Reiter sterben. Also sie hat da tatsächlich so aus Targaryen-Sicht auch kein Anrecht drauf, dass sie jetzt diesen Drachen beanspruchen kann. Und dass Aemond dann einfach sagt, ja, ich war einfach schneller, ist ja echt, da muss man überlegen, was das für, wie crazy das sein muss, wenn da so ein Drache seinen Reiter verliert. Da müssen doch alle, die auf einen Drachen hoffen, direkt drüber nachdenken, Moment, jetzt kann ich den Drachen claimen. Aber man muss natürlich auch die Cojones dafür haben, ne? Das muss man dem Aemond halt auch lassen. Da muss er auch erstmal machen, so. Also.
Ja, ich hätte es auch cool gefunden. Es sieht ja jetzt hier in der ganzen Szenerie so aus, als würde Aemond das, sag ich mal, aus Eigenantrieb machen, ne? Er hat es ja vorher irgendwann mal in der Drachengrube auch versucht. Und als würde er halt, ja klar, er hat Bock auf den Drachen, er fühlt sich hinten an. Ich fände es aber auch cool, wenn der von Otto oder so geschickt worden wäre. Weil Otto ist ja jemand, der zumindest den Punkt, den du gerade meinst, relativ gut realisiert. Nee, wenn wir diesen Drachen haben, das ist verdammt viel wert. Das ist ein Gigant. Und es macht halt, es ist der Kampf der Drachen und es kämpfen ja nicht einzelne Leute gegeneinander, sondern jeder vernommte Drache ist enorm wichtig. Und das, finde ich, könnte man tatsächlich noch so mal ein bisschen mehr herausstellen an so ein paar Szenen. Also ich fühle noch nicht so ganz die immense Kriegswichtigkeit von den Drachen. Ich denke mal, das kommt noch. Also meinst du ja eben auch noch schon mal. Das könnte man, glaube ich, noch mal so ein bisschen mehr ja in den Vordergrund bringen.
Ja, genau, genau. Also auch vor allem auch dieses, jetzt gerade, wo diese Grenzen so hart gezogen sind zwischen Team Grün und Team Schwarz, dass es halt wirklich wichtig ist, welche Drachen auf welcher Seite unterwegs sind und wie viele. Das hat man alles noch nicht so im Feeling, aber ich vermute, das wird in den nächsten Folgen tatsächlich kommen. Wenn vielleicht auch erst in der nächsten Staffel. Ich bin gespannt, wo sie am Ende von der Staffel landen. Aber
guter Punkt.
Es geht jetzt so ein bisschen zu in den spoilerigen Bereich, was jetzt über die Serie hinausgeht. Das wäre vielleicht hier nicht so ganz angebracht.
Ja, bleiben wir bei dem, was wir bequatschen dürfen.
Ja.
Also es kommt ja zu diesem, ich habe es jetzt einfach mal mehr hier aufgeschrieben, als der Kinderkampf. Das kommt der Sache nicht ganz entgegen. Ja, aber es ist 4-1, ne?
Es ist 4-1, ja. Das stimmt.
Also er ist zwar mit so der Älteste, glaube ich, also Aemond, aber der hält sich ganz gut dafür, dass er alleine da, sag ich mal, kämpft. Also er hat irgendwie, man hat ein bisschen das Gefühl, er hat jetzt Vaga und er hat auch so ein bisschen an Selbstbewusstsein dadurch erlangt. Oder sehr viel.
Ja, der ist auf einem richtigen Powertrip, ne, als er da zurückgekommen ist. So. Also ich meine, irgendwo auch zu Recht, oder was heißt zu Recht, aber verständlich, weil er ist, hat einfach den größten Drachen, der existiert, geclaimed, was halt echt wirklich schon was ist. Und ich finde aber cool, wie sie es gelöst haben, wie dieser Streit ausbricht. Weil es ist wirklich schwer zu sagen, wer da jetzt komplett schuld war, dass das sich so eskaliert ist. Ist nicht so einfach zu sagen. Alle waren schuld, ja. Und ich glaube, wer hat den ersten Schlag gesetzt? Weißt du das noch? War das die Bela, also die das Mädel?
Ist schon geil, dass ich das gerade auch nicht mit Sicherheit sagen kann. Ich glaube tatsächlich, dass sie angefangen hat und dann hat er zurückgeschlagen. Aber das ist halt echt, ne, das ist wie früher in der Schule, der hat angefangen, das aufzulösen in einem fairen Prozess ist so gut wie unmöglich. Und das sehen wir ja auch dann am Ende, wenn die, sag ich mal, da im Thronsaal sind auf Driftmark. Das ist nicht einfach mal eben so zu klären, beziehungsweise es hat ja alles viel, viel früher begonnen. Es hat ja nicht mit diesem kleinen Kampf da begonnen, ne? Ich meine, dieser Grundstein wurde da schon vor Jahrzehnten dann gefühlt gesetzt. Und das ist ja eigentlich dann nur so klein, das kleine bisschen, was das Wasser dann zum Überlaufen bringt. Fand ich auf jeden Fall, ja, ich fand's cool. Und zwar, eigentlich hat man erwartet seit langem, dass es natürlich darauf hinausläuft.
Ja, ja. Und beide Seiten haben es auch eskaliert, ne? Weil Aemond hat irgendwann den Stein aufgenommen, auch weil es zu viele gegen ihn waren, also er irgendwann angefangen hat, mit dem Stein zu arbeiten. Und dann hat, ich glaube, es war Luke oder Jace? Ich verwechsel die beiden.
Jace, immer. Aber ich bin mir auch nicht sicher.
Also einer zieht auf jeden Fall sein Messer und entfernt dann ein Auge von Aemond, chirurgisch. Und ich fand auch, dass, also krass, dass er ein Messer zieht irgendwie. Aber ich finde halt auch, die sind halt auch darauf trainiert, ne? Die haben ja in diesem Hof da nichts anderes gelernt von Kristen Kraut, außer sich gegenseitig auf die Schnauze zu hauen. Und irgendwie finde ich das, haben sie die Szene gut gehandelt. Also das kam für mich sehr realistisch rüber alles.
Ja, fand ich auch. Also fand ich jetzt ein cooler Kampf. Also ist, glaube ich, auch nicht so einfach, vergleichsweise kleine Kinder, sage ich mal, in irgendeine Choreo so reinzubekommen. Und das wirkte schon so, als könnte man sich das, sage ich mal, wirklich vorstellen.
Ich fand auch, das wirkte, als hätten die sich richtig geboxt. Also mit geschlossener Faust ins Gesicht so. Und man hat ja auch die Blessuren gesehen von denen. Also es war schon, war gut gemacht. Einfach, ja.
Ja. Ja, und dann kommen wir in den Thronsaal, wo das Ganze, sage ich mal, so ein bisschen entschärft werden soll vielleicht. Also ich finde es immer noch wieder herrlich zu sehen, also Viserys. Ich hatte übrigens nicht erwartet, dass der noch lebt zuerst. Ich finde es immer noch beeindruckend, wie verdammt fertig alt der einfach aussieht, dafür, dass der ungefähr so alt ist wie Daemon, ne?
Ja, ja, das ist crazy.
Ja, und ja, er versucht es ja, sag ich mal, richterlich so ein bisschen aufzuklären, das Ganze. Und eigentlich merkt man auch schon längst, es ist komplett verloren, was er da versucht. Und er hat es irgendwie immer noch nicht ganz realisiert, dass, dass das alles einfach schon viel zu spät ist.
Musstest du bei der Szene auch an die Szene aus der ersten Staffel Game of Thrones denken, wo der Schattenwolf von Arya Joffrey gebissen hat und die dann in dieser Kneipe sind und Robert Baratheon dann klären muss, was passiert ist? Ich finde, das hatte ganz viele Parallelen. So.
Stimmt, stimmt. Ja. Hatte ich nicht direkt dran gedacht, aber absolut richtig, ja. Wo es ein bisschen darum geht, den Schattenwolf dann von Arya und so auch zu verteidigen. Und ja.
Und dann kommt auch so eine zweifelhafte Lösung, nämlich den anderen Schattenwolf zu töten, dafür, was der eine Schattenwolf gemacht hat. Und Alicent kommt jetzt auf die glorreiche Idee, ja, wenn mein Kind ein Auge verloren hat, wie wäre es, wenn wir ein Auge von dir, von einem von deinen Kindern nehmen? Was wirklich, was ich wirklich wild finde. Also das ist so, wow, da sollte eine Königin wirklich anders agieren.
Ja, damit ist dann irgendwie so gefühlt keinem geholfen. Aber da, sie spricht da ja auch einfach überhaupt komplett nur noch emotional. Und das hat ja jetzt nichts mehr mit Sinnhaftigkeit zu tun. Ich meine, sie zückt ja sogar das Schwert oder den Dolch von Viserys, klaut sie den ja und will das ja sogar selber einfach mal so ein Auge da raushauen. Finde ich sehr spannend. Obwohl ich dann auch cool fand, wie sie Christian Kraut das vorher, ich sag mal so, befiehlt. Und er dann zum ersten Mal, finde ich, eine gute Figur gemacht hat bei mir, weil er dann gesagt hat, nee, ich bin hier zu deinem Schutz da und nicht für sowas. Weil bisher konnte der, finde ich, nicht so ganz abliefern.
Allerdings, da frage ich mich auch so, war das seine eigene Entscheidung oder hat er den Raum gelesen? Weil der Raum war nicht begeistert davon. Also komisch. Da waren ja auch noch vier andere Königswachen um ihn herum oder so. Er hat wahrscheinlich auch realisiert, so, nee, selbst wenn ich Lust hätte, das zu machen, oder selbst wenn ich machen wollte, würde ich es gar nicht schaffen. So. Ja. Und deswegen weiß ich nicht, ob es wirklich seine eigene. Mag sein, dass er selber gesagt hat, nee, das passt mit meiner Ehre nicht, im Kind ein Auge rauszuschneiden, was zwar ja auch vorstellbar ist. Aber vielleicht war es auch eher Kalkül. Also.
Ja, das kann sein.
Weißt du, was ich das Coolste an der Szene fand?
Nee.
Ich fand das Coolste, wie Daemon immer im Hintergrund irgendwo an der Wand gelehnt hat und sich das ganze Chaos angeguckt hat und einfach nur so ein leichtes Lächeln auf dem Gesicht hatte. Das war fantastisch.
So stelle ich mir dich Familienfeiern ab jetzt vor, wenn irgendwo so ein bisschen Stress ausbricht.
Ja, aber einfach dieser Gedanke so, ja, ihr braucht mich gar nicht im Chaos zu haben, guckt euch nur an. Das ist ja genauso schlimm.
Ja.
War ganz herrlich, war ganz herrlich.
Ja.
Ist ja aufgefallen. Ah, sorry.
Nee, sag, sag.
Das war ja wieder der Prophezeiungsdolch, ne? Und dann haben sie auch wieder so ein Close-Up auf den Dolch gemacht. Also den lassen sie echt nicht los. Der scheint echt für die Story jetzt so durchgetragen zu werden. Also.
Ja, ich weiß nicht, ob das so notwendig ist.
Nee.
Aber. No. Ja, er sieht cool aus, das muss man sagen. Also gerade auch in der Nahansicht, dieser valyrische Stahl hat ja schon so seinen gewissen Stil. Aber ja, warum der jetzt immer wieder vorkommen muss, nur wegen der alten Game of Thrones Serie, weiß ich nicht. Ja. Naja, ich fand es auf jeden Fall nochmal schön, auch von Viserys, der dann auch nochmal irgendwie beteuert hat, aber wir sind ja eine Familie. Und er sagt das so und die Kamera fährt, sage ich mal, so durch das Dings und du merkst, nee. Schon lange nicht mehr. Schön, dass du das weiter denkst, aber ja.
Ja, es ist wirklich so. Also, dass da schon Hopfen und Malz verloren ist, ist schon mehr als offensichtlich. Und auch interessant, wie dann Rhaenyra auch sich fast schon freut darüber, dass andere sehen, wie was sich unter Allison Fassade so verbirgt auch. Also wie viel Hass. So, ne? Das gefällt Rhaenyra ja sehr gut. Und ich finde auch, dass sie hier wieder besser wegkommt halt. Ähnlich wie in, war es die letzte oder die vorletzte Folge, wo sie die Hochzeit vorgeschlagen hat zwischen Luke und Helena. Helena, die jetzt ja anscheinend mit Aegon verlobt ist. Was so ganz im Nebensatz irgendwie thematisiert wird. Aber auch da kommt Rhaenyra jetzt wieder ein bisschen besser weg, tatsächlich. Also ich habe schon das Gefühl, dass sie bei der Show schon so ein bisschen darauf achten, dass Rhaenyra dann nicht ganz so tief im Graubereich drinsteckt wie Alicent, tatsächlich.
Ja, also man merkt es ja auch dann in der Szene, glaube ich, danach, wo Alicent dann mit Otto quatscht, wo Otto jetzt auch zum ersten Mal sagt, ach, du hast ja auch eine andere Seite, finde ich gut. Jetzt freue ich mich wieder. Ja, so richtig der Proud Daddy. Ja, fand ich auf jeden Fall irgendwie nochmal interessant. Also ich muss sagen, Otto ist einfach ein... Ja, er ist nicht sympathisch, man steht nicht so ganz hinter dem, aber der ist ein verdammt cooler Charakter. Also der ist, glaube ich, richtig faustdick hinter den Ohren und das ist richtig nice.
Ja, definitiv, definitiv. Also... Auch wenn er jetzt wirklich nicht viel zu tun hatte in der Folge, ne? Aber ich finde es ein bisschen schade, dass man ihn nicht mit Viserys interagieren hat sehen, weil die beiden haben ja jetzt schon eine Geschichte, wo man sich denken würde, das kann ja nicht so reibungslos laufen zwischen den beiden eigentlich. Hat man nichts von gesehen, aber wer weiß, ob das noch kommt. Aber ich finde, Alicent entschuldigt sich danach ja auch. Einmal bei Viserys und auch gegenüber Otto sagt sie ja noch so, ja, ich weiß, das war nicht würdig und so weiter. Kaufst du ihr das ab, dass sie sich entschuldigt?
Also nicht Entschuldigung aus tiefstem Herzen, sondern auch eher dann Entschuldigung aus Notwendigkeit oder Sinnhaftigkeit. Hätte ich jetzt gesagt. Weil, also ich, klar, man merkt schon, die ist ein bisschen mitgenommen von dieser ganzen Szenerie. Aber ich glaube, leid tut dir das kein bisschen. Fandst du?
Ja, ich weiß nicht. Also ich bin halt auch immer noch so ein bisschen buchgeprägt. Und ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass sie vielleicht einfach in dem Moment quasi einen innerlichen Ausraster hatte. So. Also kann ich mir schon vorstellen, dass es ihr im Nachhinein zumindest teilweise leid getan hat, wie weit sie tatsächlich gegangen ist. Zum Beispiel, als sie Rhaenyra dann im Endeffekt sogar anschlitzt, ja, verletzt, ja, dann ist es ja sogar quasi aus Versehen. Auch wenn sie vorher damit mit dem Messer auf sie zugeht, ist es dann ja, als die tatsächliche Verletzung passiert, eher aus Versehen irgendwie. Also, weil die irgendwie so die Hand runternimmt und dabei slice die irgendwie so.
Da hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, ob das nicht ganz unbeabsichtigt von Rhaenyra war. Also, dass die da, die hat ja einen großen Benefit aus der ganzen Szene genommen, ne? Also, die hat ja auch eine ordentliche Wunde und ich glaube, die Wunde ist ihr persönlich ziemlich egal. Aber ich glaube, das war schon
gar so nicht so ungefährlich aussah, fand ich. Hier, ich fand, also so eine längliche Wunde, hui.
Ja, von fand ich geil, wo die dann kurze Zeit später sind die ja dann irgendwo wieder in irgendeinem Zimmer, wo dann der Maester sagt, also du siehst diese krasse Wunde, die gerade genäht wurde, die richtig heftig war. Ja, das Schlimmste, das ist die gebrochene Nase. Dann dachte ich auch so, echt? Naja, ja, fand ich schön. Aber da sind wir dann auch in der Szene, wo dann Rhaenyra, man könnte sagen, so ein leichtes Abschiedsgespräch mit Laenor hat, wo da auch nochmal ein bisschen das Ganze aufgeklärt wird, dass sie es ja versucht haben und dass die beiden eigentlich eigentlich funktionieren die beiden ja auf ihre Art und Weise ganz gut miteinander und sind ganz happy. Würdest du da sagen, also jetzt auch im Hinblick aufs Ende der Folge, weil da, das ist eine große Frage, die ich habe, hat Rhaenyra in der Szene schon indirekt, also weiß sie schon, dass sie da indirekt Abschied nimmt oder ist sie da noch gar nicht gedanklich so weit?
Doch, ich glaube, sie war da gedanklich schon so weit. Also sie hat das auf jeden Fall schon in ihrem Kopf irgendwie als Möglichkeit durchgespielt. Ich finde, das merkt man daran, wie sie reagiert. Also wie sie dann so sagt, so, oh, Laenor. Also ich hatte für mich Gefühl, sie hat schon andere Pläne für ihn gehabt. Und es passt nicht in ihre Pläne, dass er jetzt zu ihr kommt und sagt so, ja, wir ziehen das jetzt gemeinsam durch. So, also ich glaube tatsächlich, dass sie schon andere Pläne gehabt hat.
Ich habe auch irgendwie das Gefühl, obwohl mich jetzt hier interessiert, kommen wir jetzt auch ungefähr zum Ende. Laenor ist ja am Ende, also Es kommt ja ein kleiner Auftrag von Damon an Sir Karl, glaube ich, dass er den töten soll, also dass der Laenor töten soll. Da würde mich jetzt mal interessieren, weil in der letzten Szene, was mich überrascht hat, sieht man, dass Laenor fliehen konnte. Das kannte ich so auch nicht. Jetzt würde ich gerne wissen, ist das das Werk von, also wer ist da alles eingeweiht? Ist das nur Sir Karl, weil der einfach klar auf den steht und mit dem abhaut? Ist Rhaenyra da noch mit drin oder ist sogar Daemon noch mit drin? Was ist deine Vermutung?
Ich glaube tatsächlich, während ich die Folge geguckt habe, habe ich auch gedacht, ach krass, die bringen den jetzt um. Aber jetzt habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, Rhaenyra und Daemon haben das schon so geplant, wie es jetzt passiert ist tatsächlich. Und dafür habe ich einen großen Punkt, nämlich, dass Daemon die Person tötet, die im Endeffekt im Feuer landet. Es gibt eine Szene, wo man sieht Daemon auf der Treppe, da packt er sich irgendeinen Typen in den Schultergriff und bringt den um. Und das ist im Endeffekt, vermute ich, die Leiche, die im Feuer gefunden wird. Und ja, auch das Gespräch zwischen Rhaenyra und Daemon ist halt, da sagt sie irgendwie, set him free oder sowas. Also sowas, wo man am Anfang denkt, ja okay, der will, dass der die umbringt, aber so wie es jetzt gelaufen ist, kann ich mir auch vorstellen, weil Rhaenyra hat Laenor ja nicht gehasst. So, und das ist ja an sich auch echt gut gelaufen für alle Parteien, so in Anführungszeichen. Weil Laenor kann mit seinem Karl da wegrudern, Rhaenyra und Daemon können heiraten und alle haben Angst vor Rhaenyra, weil sie sie für skrupellos halten. So, das war ja ein bisschen auch ihr Kalkül, so dass sie muss als skrupellos und sehr hart gelten. Also dass Leute Angst vor ihr haben, tatsächlich. Mhm. Und deswegen, in meinem Kopf kann es schon Sinn machen, dass Rhaenyra und Daemon da involviert waren. Ja.
Ja, also denke ich im Nachhinein auch. Und was auch den großen Vorteil für irgendwelche zukünftigen Pläne mal hat, die haben irgendwo, der flieht ja sicherlich irgendwo nach Essos, was weiß ich wohin da genau, die haben ja irgendwann immer noch einen Drachenreiter da im Petto, ne? Ist die Frage, klar, der taucht natürlich unter, aber ich denke mal, sein Drachen, der wird ja trotzdem weiterhin irgendwie mitkommen oder an den gewandelt sein. Und dann haben die vielleicht für irgendwann nochmal, ja, einen extra Drachenreiter, der jetzt nicht ganz verkehrt sein könnte.
Ist interessant, ob eventuell rauskommen könnte, dass Laenor noch lebt, weil Seasmoke nicht wieder von einem anderen Drachenreiter geclaimt werden kann. Weil eigentlich wäre es ja jetzt so, dass ein anderer Drachenreiter oder jemand anderes, der einen Drachen haben will, mit Targarischem Blut zu Seasmoke gehen könnte und sagen so, du bist jetzt mein. Vielleicht funktioniert das die ganze Zeit nicht und niemand weiß warum. Ich meine, es bei Drachen dann auch immer so, ja, okay, kann auch einfach sein, dass er keinen Bock mehr hat, so. Ja. Also, aber ist eine sehr spannende Sache tatsächlich, wie sich das weiterentwickeln wird.
Mhm. Also, nee, also mich hat es tatsächlich auch überrascht, weil man es nicht aus dem Buch kennt, sage ich mal.
Ja.
Deshalb fand ich es auch eine coole Szene. Da merkst du halt, also da wird ja irgendwie gesagt, dass der so ein halber Unfall war und der dabei getötet wurde.
Ja, und dass man ihn dann noch nie wieder sieht. Also das war, ja.
Genau.
Ich fand das auch sehr gut gelöst, weil es quasi wieder so rein interpretiert in die Lücke der Unwissenheit des Buches ist. Und das ist eine Interpretation, mit der kann ich sehr gut leben. So.
Ja. Und dann sieht man ja am Ende, oder kurz vor dem Ende, was ich eigentlich auch noch eine ganz geile Szene fand, du siehst, sag ich mal, wie die Grünen abreisen.
Ah ja.
Also, die Feierlichkeiten sind vorbei und das Schiff legt ab und zwei Drachen fliegen mit, plus dann Vaga, also plus der Megadrache. Und fand ich wieder geil, das zu sehen, einfach wie er da einfach dem Schiff so schön chillig hinterherfliegt, einfach dieses gewaltige Monster. Und das fand ich eine super wichtige Szene. Du siehst Rhaenyra, die da, ja, den hinterher guckt. Und man sieht jetzt erstmal, okay, die Grünen haben da drei Drachen, also da hat man das irgendwie jetzt mal parat. Ich hätte mich jetzt noch parallel gefreut auf irgendeine Szene, wo man jetzt bei den bei Team Schwarz, sage ich mal so, die Drachen sieht, damit man so ein bisschen mal weiß, ja, die beiden, die stehen jetzt, sage ich mal so, gegeneinander.
Ja. Ja, weiß auch nicht so ganz, also wir haben bei Team Schwarz haben wir noch Caraxes, ne, von Daemon, wir haben Syrax von Rhaenyra, wir haben, ich glaube, dass die ältere Tochter von Daemon hat Dreamfire, wenn ich mich nicht irre.
Kann also sein,
auf
ja.
jeden Fall
hat auf jeden Fall, einen,
ja. Also genau, also auf jeden Fall auch schon mal drei. Und dann natürlich noch der Luke hat ja, genau.
Luke und wie heißt der nochmal?
Jace.
Die haben doch beide einen, ne?
Die haben beide einen, ja. Arax heißt einer und der andere. Ah, weiß ich gerade nicht. Aber die haben sogar mehr, glaube ich, dadurch. Also.
Die haben mehr, aber die haben nicht Vaga halt.
Ja, das ist richtig.
Punkt. Jetzt gibt es eine Szene, die mir gerade nochmal in den Kopf kommt. Eine Person, die wir noch gar nicht bequatscht haben. Der gute Laris.
Klumpen. Der Creep.
Der Creep, ja. Wie findest du den? Jetzt hat man den ja doch ein paar Mal häufiger gesehen in der letzten Folge und dieser. Wie findest du den vom Charakter? Also oder auch von der Schauspielerei?
Ein bisschen dick aufgetragen. Ich fände es ein bisschen besser, wenn er ein bisschen subtiler wäre. Tatsächlich. Weil so wie der bei der Beerdigung die ganze Zeit Allison anstarrt und auch wie der auf dem Schiff dann da. Ich habe schon die Interpretation davon, dass der halt einfach eine Obsession mit Allison auch hat irgendwie. Aber weil ich finde, das ist halt so null unauffällig. Anders, ganz anders als Vares oder Kleinfinger, die früher so dubios immer irgendwas gemacht haben und man musste sich alles so denken, aber der starrt Allison einfach so an. Also ich fände es ein bisschen besser, wenn es ein bisschen subtiler wäre.
Ich habe auch das Gefühl, der zu dick aufgetragen trifft, finde ich ziemlich gut. Also irgendwie bei, wenn man es jetzt nochmal vergleicht, Littlefinger oder Vares damals, die waren irgendwie so die Ruhe in Person und mega cool. Und er hat immer diesen leichten creepy Blick drauf oder diesen leichten überheblich Blick. Klar, der ist auch ein krasses Mind, ja, ist auf jeden Fall ein cleverer Typ und sowas. Aber der hat irgendwie, finde ich, schon fast zu inflationär irgendwie immer diesen gleichen Blick drauf. Als würde er alles wissen und genau wissen, wie die Welt funktioniert.
Ja.
Fand ich auch
schwierig. Ich fand aber ganz lustig, wie Kristen Kraut dann an einer Stelle sagt, der Typ guckt dich schon die ganze Zeit creepy an. fand ich auch ganz unterhaltsam.
Ja. Ja.
Aber wir hatten noch nicht die Hochzeit von Daemon und Rhaenyra.
Touché, ja. Sehr die, traditionell gehalten.
Aber ich fand die cool. Die hatte sowas Okkultes irgendwie. Also sowas halt Valyrisches mit Blut und mit sau viel komischen Ritualen und sah ganz anders aus als zum Beispiel die erste Hochzeit von Rhaenyra. Super awkward trotzdem für die Kinder, stelle ich mir das vor. Also, weil die stehen dann da irgendwie in der Reihe und da musst du dir auch denken, so, what? Hör mal, unsere Mutter ist gerade gestorben, beziehungsweise unser Vater ist gerade gestorben und jetzt heiratet die hier direkt. Okay, naja, gut.
Ja, obwohl zumindest Daemon von seiner Seite aus, er hat ja, oder zumindest hat man das Gefühl, er ist jetzt nicht so richtig verbandelt mit seinen beiden Kiddies.
Nee, ich glaube auch, der kriegt wahrscheinlich keinen Preis für den besten Vater des Jahrtausends, der Daemon. Also das, ich glaube, er steht seinen Töchtern nicht so nahe. Hat man in der letzten Folge gut gesehen, wo die da auch diese Dachszene hatten, wo der einfach nur da stand.
Und gegangen ist.
Und gegangen ist, genau. Ja.
Ja, fand ich auch eine coole Szene. Man sieht nicht mal, wie er dazukommt oder wie irgendwas passiert. Man sieht einfach nur, wie er weggeht. Naja, schön gemacht. Aber man muss halt sagen, ne, wir haben am Ende eine Hochzeit und weißt du, was nicht passiert?
Oh, es stirbt niemand bei der Hochzeit.
Langweiligste Hochzeit ever.
Was ist denn da los? Also die haben es auch klein gehalten. So. Aber die Frage ist doch, weil die Konsequenzen von der Hochzeit könnten dann noch viel drastischer sein. Weil die halt einfach so geheiratet. Viserys weiß das ja noch nicht.
Genau, also das ganze andere Team Richtung Königsmund weiß das ja nicht. Ne? Und das wird ja mit Sicherheit nicht jeder gutheißen. Also klar, die machen das ja aus einem konkreten Grund. Die sichern ihre Stellung, weil pures valyrisches Blut und ja, wir vereinigen uns hier und vereinigen ja auch nochmal irgendwelche Familien indirekt. Also ich glaube, die Valyrians, die sind ja immer noch weiter mit denen gebandelt, einfach dadurch, dass da ja auch zwei Killis bei sind. Und klar, das wird natürlich sicherlich in Königsmund sauer aufstoßen.
Ja, stell dir vor, dein Bruder heiratet deine Tochter. So, ne?
Ja.
Also, puh, das ist schon böse. Da ist der Konflikt vorprogrammiert und deswegen gibt es vielleicht noch die ein oder andere Leiche, die mit dieser Hochzeit verursacht wird.
Ja, also, genau. Es werden die ersten Steine für die Leiche gesetzt.
Genau. Genau. Aber ja, ich bin sehr gespannt darauf, was wir in den letzten drei Folgen sehen werden von der ersten Staffel. Weil
yes.
Ich habe das Gefühl, jetzt langsam ist das Setup feine und jetzt wird es langsam richtig dreckig. So.
Das finde ich ein guter Punkt, weil man muss immer überlegen, ne, wann ist die Einführung sozusagen vorbei, ne? Ich wüsste gar nicht, nach welcher Folge würdest du, ja, oder es ist halt schwer auch durch diesen Zeitsprung sozusagen, ab wann ist denn jetzt eigentlich hier das Setup oder ab wann geht's denn jetzt richtig los, ne? Darauf wartet man ja indirekt die ganze Zeit. Aber eigentlich geht's ja die ganze Zeit schon richtig los. Es ist halt noch nicht super actionreich, aber ich sag mal, es ist ja intensiv auf eine andere Art und Weise.
Ich meine, es ist immer noch nicht so, dass der Bürgerkrieg jetzt wirklich ausgebrochen ist. Deswegen ist es, würde ich sagen, tatsächlich immer noch Setup. Aber es ist halt sich aufbauender, kaskadierender Setup. Die Stakes werden immer higher. Ja? Und ja. Ich hoffe ein bisschen darauf, dass die erste Staffel nicht nur Setup ist, sondern dass wir auch schon ein bisschen Feuer und Blut zu sehen bekommen. So.
Ja, oft war ja bei Game of Thrones Folge 9 immer so ein richtiger Brecher, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, da war Battle of Bastards und alles. Also da waren immer, also die 9 war immer so eine
Ned Starks Hinrichtung. Ja. War, glaube ich, auch die 9. Folge.
Da bin ich auch gespannt. Und eigentlich gibt es ja auch nur noch einen seidenen Faden, an dem das Ganze hängt, und das ist Viserys, und das ist jetzt kein starker Faden. Der hat ein paar Risse.
Der hat ein paar Risse, ja. Gut, ich würde sagen, wir sind hyped für die nächste Folge.
Auf jeden Fall.
Kann richtig losgehen und wir rappen das hier ab. Wünschen euch noch eine schöne Woche und sagen Rap, rap, rap. Rap, rap, rap.